Meine Lieben, ich habe mal gedacht, wo wir hier jetzt an der Universität, in der Universitätskirche miteinander sind, fange ich mal an, mit euch zu überlegen, wie eigentlich das Verhältnis ist zwischen Glaube und Vernunft. Und deswegen fange ich an mit einer Serie über unser Glaubensbekenntnis, so wie wir es eigentlich bis auf ganz kleine Abwandlungen als Katholiken und als evangelische Christen und auch als Freikirchler miteinander sprechen. Und ich fange einfach an mit dem Satz, ich glaube an Gott, oder was heißt es eigentlich? Was heißt eigentlich Glauben? Zunächst einmal, nach was fragen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, der religiöse Glaube, der sucht Antwort dann? Auf was sucht er denn eigentlich Antwort? Erste Frage, so allgemein, so weitreichend wie nur was, warum gibt's überhaupt irgendwas und nicht vielmehr nichts? Das ist die Frage der Philosophen, warum gibt's überhaupt irgendwas und nicht nichts? Könnte ja auch sein, dass es einfach nichts gibt. Warum? Gibt es Gott? Und wenn es Gott gibt, kann man ihn erkennen? Kann man ihm begegnen? Und wenn man ihn erkennen kann, wie wirkt er eigentlich in der Welt? Wirkt er überhaupt in der Welt oder lässt er die Welt in Ruhe, ihren Gang gehen? Das ist ein Modell, das viele Philosophen vertreten. Okay, es gibt vielleicht Gott, der hat was gemacht, aber wie eine Uhr aufgezogen, lässt er die Uhr weiterlaufen und kümmert sich nicht mehr darum, um die aufgezogene Uhr. Was ist der Sinn von allem? Nicht nur, gibt's irgendwas? Warum gibt's das? Hat das Ganze einen Sinn? Hat jedes Einzelne Sinn? Hat dein Leben Sinn? Oder bist du irgendwie ein in der Evolution erscheinendes Menschengewächs, das sinnlos ist am Ende, weil es eh wieder stirbt und zu Staub zerfällt? Gibt es ja Leute, die das vertreten, mit einigem Recht. Wenn schon sterben, was ist danach? Was für eine Bedeutung hat überhaupt der Tod? Woher kommt eigentlich das Böse, die Lüge und das Leid? Also das ist die Frage, die uns im Grunde auch als Christinnen und Christen am allermeisten umtreibt. Der Georg Büchner, ein berühmter Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, hat einmal den berühmten Satz gesagt, diese Frage nach dem Bösen, nach dem Leid, nach dem Tod ist der Fels des Atheismus. So wie der Petrus in der Kirche der Fels des Glaubens, der Fels der Wahrheit ist, sagt der Büchner, diese Frage oder die Existenz des Leidens von Ungerechtigkeit, Tod, ist der Fels des Atheismus. Kein so ganz schlechtes Argument. Gibt es eigentlich das schlechthin Gute? Oder vielleicht sogar das schlechthin Böse. Gibt es eine Tat oder etwas, was zu tun ist, was immer richtig ist? Oder ist es immer nur kontextabhängig? Ist es immer nur geschichtsabhängig? Hab ich was zu tun, was ich tun soll? Das sind Fragen, die wir als Menschen, die auf der Suche nach Glauben sind, auf der Suche nach Antworten sind, fragen, die uns bewegen und natürlich noch einige andere. Ich versuche jetzt gleich mal so die gängigsten und die wuchtigsten Einwände gegen den Glauben auch darzustellen. Viele Gegner von Glaube und Kirche sagen, religiöser Glaube und wissenschaftliches Weltbild sind unvereinbar. Das ist eigentlich, habe ich jetzt kürzlich gelesen, habe ich schon ein paar Mal erzählt, in Amerika kann man relativ genau feststellen, dass von jungen Menschen unter 35, wenn 6 die Kirche verlassen, kommt vielleicht einer zurück oder bleibt. Und dann hat man untersucht, was eigentlich die Gründe sind, warum, es bezieht sich jetzt auch wieder auf die katholische Kirche, warum junge Menschen die Kirche verlassen, sich entfernen. Ein, aber eher kleinerer Teil sind die ganzen Themen, die irgendwie mit Sexualität zusammenhängen. Homosexualität, Zölibat, wiederverheiratete Geschiedene, das ganze Paket, die irgendwie mit Sexualität zusammenhängen, sind glaube ich, etwa um die 25%. Der weitaus größte Teil, über 60%, sagt, Glaube und Wissenschaft sind unvereinbar und haben im Grunde nichts miteinander zu tun. Und wir leben in einer wissenschaftlich dominierten Welt, deswegen brauche ich Kirche nicht. Die gibt mir keine Antworten auf die Fragen, die ich habe. Ein Unterargument ist, Gläubige benutzen Gott nur als Lückenfüller für noch nicht Erklärbares. Ja, du sagst, du bist von Gott erschaffen. Die Evolutionstheorie zeigt, dass du ein Produkt der Evolution bist und vom Affen abstammst und irgendwann da hervorgegangen bist. Oder du sagst, Gott hat die Welt gemacht. Wir wissen heute, dass es irgendwann mal einen Urknall gegeben hat. Und so ist die Welt entstanden, wie wir sie heute kennen. Kann man wissenschaftlich rekonstruieren und man weiß vielleicht nicht alles, aber du setzt dafür Gott ein und ich sage, müssen wir halt noch ein bisschen länger forschen, dann wissen wir es auch. Oder wenn es Gott gäbe, wäre es angesichts des Leides in der Welt ein grausamer Gott. Auch nicht so schlechtes Argument, habe ich gerade schon mal gesagt. Ne? Zweiter Punkt. Die Kirche, jetzt rede ich mal wieder für Katholiken, aber im Grunde alle Konfessionen glauben ja, dass es sowas wie einen wahren Glauben gibt. Die Kirche, die den wahren Glauben vertritt, jetzt also unsere, ist von Skandalen erschüttert. Also denkt an die Missbrauchsaffäre, die 2010 bei uns so hochgekocht ist. Denkt an die Auseinandersetzung um das Bischofshaus in Limburg. Das unabhängig von dem, was da genau passiert ist, aber das jedenfalls in der Öffentlichkeit riesig skandalisiert worden ist und zu vielen Austritten geführt hat. Denkt an viele Fragen, die wir permanent diskutieren in der Öffentlichkeit. Die Kirche ist auch von Skandalen erschüttert. Mal ganz kurz Klammer auf, das Verhalten der Apostel, der besten Freunde Jesu im Angesicht des Kreuzes war auch schon skandalös. Also die tollsten Freunde von Jesus haben auch schon richtig schlecht ausgesehen in der Bibel. Die Kirche hat von Anfang an Vertreter, die Heilung und Erlösung brauchen und es hoffentlich von Jesus bekommen. Also, dass Menschen Sünder sind, gehört von Anfang an in das Bild hinein. Das erklärt noch nicht alles, aber sagt auch was über das. Ne? Aber, ganz wichtig, die Kirche lehrt Dinge, die nicht mehr zeitgemäß sind, ganz besonders im Blick auf die Sexualität. Das ist ein ganz wichtiges Argument, das Jugendliche, junge Menschen dazu führt, sich zu entfernen. Und ein weiterer wichtiger Punkt als Gegenargument, ah nee, das noch nicht, jetzt kommt erst der, es gibt eine Vielzahl von Religionen und jetzt kommt ihr Katholiken daher und sagt, ihr habt die Wahrheit, ja toll. Und was machen die anderen, die Hindus und die Moslems und die Juden und die, weiß ich, was es alles noch an Religionen und gläubigen Überzeugungen gibt, ausgerechnet ihr. Ja, schaut euch doch mal an. Es gibt auch keine Wahrheitsinstanz, die das klären könnte. Ja, gibt's da irgendwie einen oberreligiösen Führer, der neutrale Schiedsrichter ist und sagt jetzt, in dem Punkt haben die Katholen mehr Recht und da sind die Buddhisten gescheiter. Gibt es keinen, der das klären könnte. Und schließlich, auch oft genannter Punkt unter jungen Menschen, die Religion ist Ursache von Kriegen und Gewalt. Kann man in die Geschichte hineingucken, ist gar nicht so das schlechte Argument. Ne? Vielleicht, um das zu entschärfen, fast immer sind religiöse Argumente der Vorwand gewesen für irgendwelche machtpolitischen Interessen und Kriege. Wenn man fragt, war der 30-jährige Krieg in Europa im 17. Jahrhundert, war das ein Religionskrieg? Ja, irgendwie schon, aber im Grunde war er ein Krieg, wo es um Macht und Politik und um Landgewinn und um Reichtümer und Heiratspolitik und alles andere ging. Und die Religion war immer auch dabei, aber man kann, glaube ich, auch sehen, dass es ganz, ganz oft ein Vorwand ist. Okay. Ich frage jetzt einfach mal, bleib jetzt mal kurz bei dem Argument oder vielleicht ein bisschen länger, Wissenschaft gegen Glauben, stimmt es? Ist der Katholizismus wissenschaftsfeindlich? Ich habe jetzt einfach nur ein paar Beispiele hier aufgezählt. Das erste ist, wird euch vielleicht wundern, der Begründer der Urknalltheorie, also das ist immer noch ein dominierendes Modell für die Entstehung der Welt, irgendwann hat es einen Urknall gegeben, der das erfunden hat oder gefunden hat, ist vielleicht besser, war ein belgischer Priester, katholischer Priester, der zugleich Astrophysiker war und hat diese Idee als Theorie ins Feld geführt und auch, glaube ich, ganz gut begründet. Und für die meisten ist es, glaube ich, immer noch die Theorie schlechthin. Der Begründer der biologischen Vererbungslehre, Grundlage für die moderne Genetik, hieß Gregor Mendel, katholischer Ordenspriester. Also, wenn ihr meint, ja, die Katholiken sagen das mit Gentechnik, Genbiologie und so, das ist irgendwie komisch. Das hat, die Grundlagen dafür hat Gregor Mendel gelegt. Der Priester Pierre Teilhard de Chardin, ein französischer Jesuit, war einer der ersten, der die Theorie von der Evolution mit dem christlichen Glauben zu versöhnen versucht hat. Das ist jetzt ein bisschen persönliches Lokalkolorit. Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst das auch nicht, jedenfalls im 18. Jahrhundert kommt zum ersten Mal sowas wie kritische Geschichtsschreibung auf. Ja? Bis dahin oder vielleicht schon ein bisschen früher neigt man dazu, halt fromme Geschichten zu erzählen, Legenden zu erzählen. Die kritische Geschichtsschreibung, die mal untersucht und sagt, was steht jetzt genau in den Quellen, wer hat was gesagt und warum was gesagt, ist auch in den Klöstern entstanden, zumindest auch in Deutschland. Einer davon war der Karl Michael Beck, der in einem Kloster gelebt hat, in dem ich auch lang gelebt habe. Das heißt jetzt mal, die Kirche war im Grunde nie durch ihre Geschichte wissenschaftsfeindlich. Nie wissenschaftsfeindlich. Gegenteil, die Kirche hat immer auch Interesse an der Welt gehabt, weil sie glaubt, dass diese Welt auch gut von Gott geschaffen ist und ihre eigene Gesetzmäßigkeit hat und die dürfen wir erforschen. Und jetzt die Frage, Standardding, und was ist mit dem Galileo Galilei? Habt ihr den nicht klein gemacht und platt gemacht in der Kirche? Ganz kurz nur ein Blick, ich gehe nicht ins Detail, kann ich auch gar nicht so. Dieser Fall ist zum Klischee geworden und er ist tatsächlich viel komplexer, als er so banal dargestellt wird. Der Galileo hat gesagt irgendwie, das stimmt gar nicht, dass sich alles um die Erde dreht, sondern umgekehrt. Der hat den Kopernikus aufgenommen und die Dinge untersucht und selber mit dem Fernglas in den Himmel geschaut, einer der ersten. Und die Kirche hat ihn eingesperrt, weil das so nicht geht. Weil das schmeißt ihr Weltbild umeinander. Das stimmt so nicht. Also zunächst mal, Galileo war immer ein gläubiger Sohn seiner Kirche, hat, glaube ich, war mit zwei Päpsten befreundet, hat ganz oft Audienzen bei den Päpsten gehabt. Er ist irgendwann mal rausgekommen mit diesem Thema kopernikanisches Weltbild, ja, also heliozentrisches Weltbild. Die Erde bewegt sich um die Sonne und nicht alles bewegt sich um die Erde. Und dann hat man ihm gesagt, einer der Kardinäle, auch mit dem er befreundet war, er darf darüber schreiben, er soll aber mal sagen, das ist eine Hypothese. Eine wissenschaftliche Theorie, die noch nicht vollständig bewiesen ist. Heute sagen im Grunde alle Wissenschaftstheoretiker, im Grunde ist alles, was wir wissenschaftlich behaupten, zunächst mal Hypothese, die man beweist durch Falsifizierung. Das heißt, die besteht so lange, bis man irgendwie sie für falsch erweist und was besser, eine bessere Theorie hat. Das ist heute gängige Wissenschaftstheorie. Die Kirche hat damals gesagt, du darfst es schreiben, du darfst es weiter erforschen, aber sag mal, es ist eine Hypothese. Und dann, im Grunde war das aus römischer Sicht sogar korrekt, weil Kepler hat dann zum Beispiel gezeigt, dass die Planeten sich nicht in Kreisbahnen bewegen, sondern in Ellipsen. Ja? Also der hat die Hypothese verbessert nachher. Im Ganzen ging es auch um Einfluss, Macht, Intrigen. Der Galileo war da auch mit im Spiel. Der hat andere Thesen, die auch stark gemacht worden sind, bewusst verschwiegen. Der hat manche Leute ganz bewusst geärgert. Und dann haben sie ihm irgendwie mal gesagt, pass mal auf, wir haben gesagt, du sollst sagen, das ist eine Hypothese. Und du behauptest jetzt einfach, das ist so. Stimmt aber gar nicht so. Und dann hat er Hausarrest bekommen. Hat aber für den Rest seines Lebens weiter forschen dürfen. Also nur mal so als Ding, das ist viel komplexer als die eigentliche Geschichte sagt. Könnt ihr, braucht ihr nur in Wikipedia gehen, könnt ihr die ganze Geschichte nochmal nachlesen. Trotzdem ist ihm auch Unrecht widerfahren. Also das muss man einfach sagen, heute würde man niemanden unter Hausarrest setzen, weil er halt da rumforscht und sagt, so ist es. Ne? Und die Kirche hat ihn rehabilitiert, allerdings erst sehr spät, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Papst Johannes Paul II. Hatte. Aber die seine gesammelten Werke durften in der Kirche schon viel früher wieder erscheinen. Ne? Aber nur, das ist nicht das beste Beispiel für die Kirche, ist wissenschaftsfeindlich. Das nur einfach mal so. Ja? Galileo ist komplexer. Okay. Der katholische Glaube kennt im Grunde immer schon sowas wie die Selbstständigkeit der Welt. Warum? Wir glauben, wir haben einen Gott, der in einer ganz bestimmten Weise eine Erstursache ist, das heißt der Ursprung von allem, und schafft eine Welt, die ihn darstellen soll in ihrer eigenen Ursächlichkeit. Versteht ihr? Gott schafft alles und schafft eine Welt, die selbst schöpferisch sein kann. Erstursache und Zweitursache. Das ist nicht so physikalisch zu sehen, sondern eher personal zu sehen. Du hast ein Kind und du liebst es und willst, dass es irgendwie selbstständig wird. Ja, ist es von dir beeinflusst? Ja, schon. Das Kind lernt irgendwie gehen, spielen, reden und so weiter. Aber es soll es selber machen. Nicht so im physikalischen Sinn, im Ursache, ja. Die Freiheit des Menschen ist dafür ein herausragendes Beispiel. Der Mensch kann einen Anfang in einer Natur, in einer natürlichen Kausalkette setzen. Was heißt das? Die Naturwissenschaftler erklären dir, die ganze Welt ist eigentlich ein geschlossener Kreislauf von Ursache und Wirkung. Irgendwas passiert, das bringt wieder eine Wirkung hervor. Ich kann jetzt sagen, ich entscheide mich jetzt da, das Ding fallen zu lassen, und es setzt in gewisser Hinsicht eine neue Kausalkette in Gang, weil dann übt es da Gewicht auf und weiß ich was, wenn das ein Jahr lang liegen bleibt, dann fault unten der Teppich oder keine Ahnung. Das passiert nicht, wenn ich es nicht mache. Das heißt, ich kann einen Anfang setzen in einer natürlichen Kausalkette, der ohne mich nicht passieren würde. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht bin ich so gepolt, wenn ich nur alles über mich wüsste, jede einzelne Hirnströmung wüsste, jede einzelne chemische, physikalische, biologische Reaktion in mir, dann wüsste ich auch, dass ich das Ding jetzt gleich fallen lasse. Aber das ist ehrlich gesagt kontraintuitiv, nennt man das. Das widerspricht meiner eigenen Erfahrung von Freiheit. Jeder von euch könnte jetzt sagen, was du da erzählst, ist so ein Mist, ich hau jetzt hier ab. Ist für mich nicht vorhersehbar, aber ihr könntet jetzt einfach gehen. Und dann wäre das Setting völlig anderes. Es gibt Freiheit. Und ihr könnt einen Anfang setzen. Und wir sind mitten in dieser Welt immer wieder Neuanfänger von Ursachenketten. Das ist eine spannende Geschichte. Das heißt, wir glauben als Christen, dass die Naturgesetze ihre Gültigkeit haben, aber dass die Naturgesetze selber Freiheit ermöglichen. Dass es mitten in den Naturgesetzen auf einmal Freiheit erscheint. Ich glaube sogar, dass Gott die Natur so eingerichtet hat, dass in ihr Freiheit erscheinen kann. Und jetzt kann man sagen, Beispiel, ja und Jesus? Ja, Jesus handelt aus meiner Sicht nicht einfach irgendwie, jetzt kommt er rein und ändert das Ding alles mal, sondern in Jesus erscheint von innen nach außen ein Maß an Freiheit, das noch viel größer ist als meins oder deins. Auf einmal erscheint da einer, der kann heilen, der heilt Menschen, aber das ist im Grunde immer ein Vorgang, der von innen nach außen passiert. Eine viel größere, tiefere Freiheit, die mitten in der Natur und in ihren Gesetzen erscheint. Und nicht einfach sagt, der hebt jetzt das alles auf, was da gültig ist. Ne? Okay. Trotzdem, die Erforschung der Naturgesetze beantwortet noch nicht einfach die Frage, was ist der Sinn von allem? Du kannst alles über die Natur wissen und dann kannst du trotzdem noch nicht wissen, ja und was ist jetzt der Sinn von allem und der Sinn für mein Leben? Okay, das habe ich schon gesagt. Wichtig ist, es gibt Wahrheit der Wissenschaft und es gibt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, Wahrheit des Glaubens. Und jetzt ganz wichtig, die können einander nie widersprechen. Warum? Weil der Gott, aus meiner Sicht, der uns den Glauben schenkt, derselbe ist wie der, der die Welt geschaffen hat und die Naturgesetze geschaffen hat. Ist derselbe. Deswegen, die Wahrheit des Glaubens ist nie wieder natürlich, ist nie einfach irrational oder unlogisch. Sie ist, wenn dann, übervernünftig, übernatürlich, aber nicht wieder natürlich. Ja? Das heißt, sie übersteigt manchmal die bloße Wahrheit des Naturgesetzes. Okay? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Glaube kann Wahrheit erkennen, die nicht wieder vernünftig ist, sondern übervernünftig. Wichtige Unterscheidung. Die müsst ihr euch bitte merken, auch im, oder könnt ihr euch merken, auch in der Auseinandersetzung. Andere Frage zum Beispiel, gibt es Wahrheit in Dichtung und Kunst? Du liest einen Roman und weißt, der ist fiktiv, den hat sich einer erfunden oder ausgedacht. Und trotzdem liest du den und gehst raus und änderst morgen dein Leben, weil du dich im Angesicht des Romanes tiefer erkennst. Oder du schaust ein Kunstwerk an, vielleicht kennt einer von euch dieses Gedicht vom Rilke, wo er vor einem Torso, so einem Körper vom Apollo steht, in einem römischen Museum, und dann schreibt er ein Gedicht. Und die letzte Zeile ist, da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Also Rilke steht vor einem Kunstwerk und fühlt sich gesehen und sagt, ich muss mein Leben ändern. So geht's euch vielleicht auch mal, wenn ihr vor einem Bild steht, das euch ergreift. Und euch kommt da Wahrheit entgegen oder Sinn entgegen. Kann man den naturwissenschaftlich beweisen? Nein, brauchst du auch gar nicht. Ist eine andere Form von Wahrheitserfahrung. Okay? Oder wenn wir sagen, ganz viele von unseren Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern haben das Thema Evolution ganz stark so als Welterklärungsmodell. Und trotzdem kann dir keiner beantworten, woher das Leben kommt. Und dann auch noch nicht, woher der Geist kommt. Oder woher die Sittlichkeit kommt. Also der Wunsch, das Gute zu tun und das Wahre zu tun. Das ist nicht einfach so im Programm der Evolution. So, dass man es ableiten könnte oder erklären. Auf einmal ist es da. Auf einmal ist Leben da. Ja, wie jetzt? Wenn man die Ursuppe so lange irgendwie rührt, dann kommt auf einmal Leben raus. Komisch. Oder auf einmal Geist, ne? Der wahrheitsfähig ist. Wir wissen es nicht, wie. Ich glaube, auch wenn die Welt evolutiv entstanden sein soll, dass dahinter auch ein schöpferischer Geist ist. Aber nicht einer, den man beweisen kann, im Sinn von, ja, wenn ich jetzt das alles weiß, dann weiß ich, wie Gott tickt, sondern eher wie ein Künstler ein Kunstwerk schafft und du erkennst in dem Kunstwerk Sinn. Du schaust ein Bild von Picasso oder von Monet an und bist überwältigt und verstehst etwas von dem Bild. Aber du könntest nie rekonstruieren, warum der jetzt genau den Pinselstrich dahin gesetzt hat und den anderen da. Das weiß er oft selber nicht. Ja? Aber es hat Sinn. So schafft Gott die Welt. Okay, ein analoges Beispiel, das habe ich schon mal gebracht, auch in diesem Kreis, das mich immer wieder fasziniert. Es gibt eine Musikwissenschaftlerin, die heißt Helga Töne, die lebt sogar noch, die liebt Bach. Und die hatte mal eine Violinsonate von Bach untersucht. Ja, und wenn man Bach musikalisch untersucht, die Leute, die sich auskennen, die wissen, dass das sehr komplex konstruiert ist nach allen Regeln der Kunst. Und Bach ist super so, als auch für Musikwissenschaftler gibt es echt viel her. Und die hat aber noch irgendwie verstanden, der Bach, der hatte ein Faible für eine jüdische Geheimlehre, die man Kabbala nennt. Da bringt man mit Zahlen
Buchstaben in Verbindung und die Buchstaben haben dann bestimmte Bedeutung und man kann auch die Noten mit Zahlen und wieder mit Buchstaben in Verbindung bringen. Und die Frau hat diese Violinsonate untersucht und hat dann entdeckt, dass sie komponiert ist, so dass sie gewissermaßen die ganze Komposition, wenn man sie nach diesem Schlüssel, diesem Kabbala-Schlüssel aufschließt, kommt plötzlich der Spruch raus, der da in Latein steht, ex Deo nascimur, in Christo morimur, per spiritum sanctum revivissimus. Das heißt, aus Gott werden wir geboren, in Christus sterben wir, durch den Heiligen Geist werden wir wieder belebt. Das ist praktisch ein geheimer Code, der das Musikstück unterlegt. Ja, also ich erkläre das Beispiel, weil das etwas sagen kann über unser Verständnis von Naturwissenschaft und der Gegenwart Gottes in der Natur. Der Musikwissenschaftler wird sagen, tolles Stück, perfekt komponiert. Hilft's dir, wenn du auch weißt, dass der Bach das nach diesem Spruch komponiert hat? Ja, natürlich. Das macht das Ding noch viel, viel schöner irgendwie. Zumindest für jemanden, der glaubt. Ja, muss der Musikwissenschaftler das wissen, damit er die Musik irgendwie schon gut findet? Braucht er nicht wissen. Also, die Musik hat ihr eigenes Gesetz. Aber das, was der Komponist da noch mit hineingelegt hat, ist ihm vielleicht noch viel wichtiger, als bloß korrekt nach den musikalischen Regeln das zu komponieren. Und das kann ein Beispiel für uns sein, wie die Welt hat ihr Eigenleben in ihren Naturgesetzen, aber lernen wir den Code kennen, mit dem Gott die Natur geschaffen hat und gewissermaßen mit Sinn erfüllt hat? Das ist die Frage, die wir als Gläubige uns im Blick auf Natur stellen. Ich habe dahin geschrieben, die entdeckt eine Art zweiten Code, der die Komposition tiefer verstehen hilft, und zwar, weil sie sich auch nicht nur mit dem Stück, sondern mit ihrem Autor beschäftigt hat. Sie hat irgendwie verstanden, dass der Autor gläubig ist, dass der sich mit jüdischer Mystik beschäftigt hat und dass der irgendwie sowas, manchmal solche Sachen so komponiert und hat es dann entdeckt. Als Beispiel dafür, dass wir Natur auch anders lesen können, erkennen können, ohne die naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten da aufheben zu müssen oder hintergehen zu müssen. Jetzt zweiter Punkt, Glaube ist Personal, der ist uns auch noch, das ist uns auch ganz wichtig. Das, was ich jetzt sage, habe ich schon ganz oft gesagt. Das, was wir Glauben nennen, setzt sich gewissermaßen aus zwei Komponenten zusammen. Das erste ist, ich kann was wissen. Du kannst ein großes, dickes Buch schreiben über, was die Katholiken oder die Christen alles glauben. Steht alles ganz genau drin, in ein paar hundert Seiten. Es ist wichtig. Aber du musst noch keinen Funken wirklichen Glauben haben. Ja? Das heißt, der zweite Aspekt von Glauben ist, ich glaube jemandem. Ich glaube dir. Ich gebe dir mein Herz. Credere, lateinisch, kommt von cor dare, das Herz geben. Ich habe Vertrauen auf dich. Und in unserem Glauben kommen die beiden Dinge wirklich zusammen. Und das ist wichtig. Wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, man denkt, ja, entweder du glaubst es oder du glaubst es nicht. Das ist nicht der Glaube, den wir meinen. Wir haben Glaubenswissen, wir haben ein Glaubensbekenntnis, das wir teilen. Und wir glauben jemandem, das bezieht sich auf jemanden. Ich vertraue einem Menschen dann besser, wenn ich von ihm weiß. Und wenn ich etwas über ihn weiß, dann lerne ich besser verstehen, wer der ist und besser vertrauen. Ja, hier, das ist das ein Bild, das Papst Johannes Paul geliebt hat, weil es die Schwester Faustina in Polen gemacht hat, die er heilig gesprochen hat. Da steht, Jesus, ich vertraue auf dich. Also die hat immer gesagt, der wichtigste Akt des Glaubens ist das Vertrauen. Aber Vertrauen, ohne zu wissen, wem ich vertraue, ist auch schwierig. Das heißt, deswegen gehören die beiden Dinge tief zusammen. Ja, und zwar so, dass beide auch einander beeinflussen. Das kennt ihr schon auch, wenn du einer Person tiefer vertraust, dann lernst du mehr über sie, als wenn du ihr immer nur aus der Distanz begegnest. Wenn sie dir wirklich im Vertrauen begegnet, dann öffnet ihr euch einander und es kommt mehr Erfahrung darüber. Also Vertrauen begünstigt Kenntnis und tiefere Kenntnis führt zu besserem Vertrauen. Das ist ein Beispiel, wenn jemand euch sagt, also Gott und Wissenschaft und ich muss das, Glaube heißt nicht Wissen, dann könnt ihr ihm dieses Beispiel sagen. Stell dir vor, du willst etwas über eine bekannte Person rausfinden und gehst ins Internet und googelst oder liest ein Buch über die oder liest einen Zeitungsartikel über diese Person und dann weißt du schon etwas über die. Und es können richtig gute Fakten sein. Aber in dem Augenblick, in dem du zum ersten Mal mit der Person sprichst, fängst du an, eine Entscheidung zu treffen, die sagt, glaube ich der oder glaube ich ihr nicht, dieser Person. Und zwar, weil womöglich diese Person dir Dinge von sich erzählt, die nur sie weiß. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Schmerzen. Kannst du das wissenschaftlich nachweisen, wenn ich sage, ich habe jetzt gerade Schmerzen? Oder wenn du sagst, ich sehne mich jetzt am Strand zu liegen in Italien, kannst du wissen, ob das bei mir stimmt? Kannst du nicht. Du kannst aber lernen, mich zu verstehen und mir zu vertrauen. Und in dem Augenblick wirst du ein Glaubender in einem menschlichen Sinn. Also der Papst Johannes Paul II. Hat mal gesagt, der Mensch ist der, erstens der nach Wahrheit sucht und zweitens der vom Glauben lebt. Wir alle leben vom Glauben. In Bezug auf Personen immer. Und du kannst dich entscheiden und sagst, nee, dem glaube ich nicht, das ist ein Schmatzer. Und dann distanzierst du dich. Oder du kannst sagen, ja, das, was da aus seinem Inneren kommt, was er mir sagt, das glaube ich, dem vertraue ich. Und je mehr du dich öffnest und der andere sich dir öffnet und das stimmt und ihr seid wahrhaftig, desto tiefer wirst du ihn erkennen. Ja? Also in jedem menschlichen Lebensvollzug kommt das Thema Glauben vor. Glaube ist Personal. Der Mensch ist Person. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ihr seht hier einen Leib, der sich irgendwie seltsam bewegt und irgendwelche Gesichtszüge macht und Augen auf und zu und Mund auf und zu und dann kommen da Töne raus und die Töne ergeben vielleicht Sinn. Aber zunächst mal ist die Wahrnehmung, da ist irgendwie ein seltsamer Körper, der sich irgendwie ausdrückt. Und ihr merkt, es ist möglich, dass jemand auch in der Weise, wie er sich ausdrückt, lügt. Es könnte sein, dass ich hier nur eine Show abziehe. Könnte sein. Und ihr habt manchmal das Gefühl, manchmal ist ein Mensch unauthentisch und denkt, der tut bloß so, als wenn er irgendwie jetzt da, keine Ahnung, oder wie sich der gibt, wie sich der kleidet oder wie die redet oder sowas. Ne? Passt es zusammen mit dem, wie der so ist? Das heißt, wir sind Menschen, wir drücken Sinn, inneren Sinn, durch Leiblichkeit aus. So, und jetzt geh mal in meine Wohnung oder ich gehe in deine Wohnung und schau, selbst wenn du nicht da bist, aha, das sind die Bücher, die er liest. Ah, das sind die Bilder, die sie aufgehängt hat. Die Farben liebt sie. Aha, und ihr Bett steht da und vielleicht auf der Wasserader oder nicht, keine Ahnung. So richtet sich die Person ein. Du kannst dadurch, wie sich Personen ausdrücken, eine Ahnung dafür kriegen, wie die Person ist. Und kannst verstehen lernen, glaube ich der oder glaube ich ihr nicht? Du gehst in einen Raum rein und denkst dir, hier ist nicht nur temperaturmäßig, sondern atmosphärisch eiskalt. Ich will hier wieder raus. Weil das irgendwie, ne, der ist nicht gastlich. Ich will hier wieder raus. Oder du kommst in einen Raum, denkst dir, ist eine kleine Hütte, aber Meisterschee sein, gell? Warum? Ja, weil da wahrscheinlich jemand wohnt, der so ein Herz hat. Okay? Personen drücken sich durch materielle Dinge aus und schaffen Atmosphäre. Und jetzt ist die Frage auf unseren Glauben, ist es möglich, dass die ganze Schöpfung eine Art Wohnung Gottes ist, in der er sich ausdrückt? Als Person. Wir glauben nämlich, Gott ist ein Du, Gott ist Person. Er hat die Schöpfung so eingerichtet, dass wir uns in der Schöpfung bewegen und denken, Meister Schee, Okay? Ist der großartig? Ich war jetzt im Bayerischen Wald, liegt Schnee oben drüber, unten ist grün. Boah, fein hingekriegt, lieber Gott. Okay? Also Gott drückt sich aus in seiner Schöpfung. Zweiter Punkt, glauben wir auch, dass Gott sich durch Menschen ausdrücken kann? Glauben wir, dass das möglich ist? Dass ein Mensch von Gott erfüllt ist, dass du durch dieses Zeugnis, das er gibt, etwas von ihm spürst? Glaubst du das? Sind alles Akte des Glaubens. Und drittens, und das ist die alles entscheidende Frage, mit der lasse ich euch jetzt allein, ist es möglich, dass Gott in Jesus ganz gegenwärtig war? Dass die Person, die da erschienen ist, der Ausdruck Gottes schlechthin war, wie es noch nie in der Welt erschienen ist? Dass die Menschen, die ihm begegnet sind, gesagt haben, wenn ich wirklich anfange, mich auf dich einzulassen, kann ich entweder nur sagen, du bist der Teufel, oder ich fall vor dir nieder und bete dich an. Aber im Grunde, mit der Autorität, mit der Jesus aufgetreten ist, gibt's keine andere Wahl dazwischen. Je näher du dich dem näherst und spürst, mit welcher Kraft, Autorität, Zeugnis, Liebe, Wahrhaftigkeit, Entschiedenheit der gekommen ist, gibt's im Grunde nur, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe, oder ich fall vor dir nieder und bete dich an. Es gibt nichts dazwischen, glaube ich. Wenn du in der Distanz bleibst und sagst, jetzt lese ich mal ein bisschen Bibel und dann lese ich ein bisschen Buddha und dann lese ich ein bisschen Mohammed, dann kann man sagen, also bei Jesus finde ich eher den Aspekt echt gut. Und bei Buddha finde ich den, kann man machen. Aber das ist keine Form des Glaubens, in der du ihn suchst und ihm begegnen willst. Die Menschen aller Zeiten haben die Erfahrung gemacht, je näher sie Jesus gekommen sind, desto mehr gibt's nur diese Alternative. Ja oder nein. Heute haben wir das Evangelium von Thomas gehört. Wenn ihr mal die Frage gestellt bekommt von Muslimen, die stellen die Frage gern, wo in der Bibel steht denn eigentlich, dass Jesus Gott ist? Weil ihr sagt es immer, es gibt doch nur einen Gott, es gibt doch nur Allah. Wo steht denn das? Wenn ihr heute in den Gottesdienst wartet und das Evangelium gehört habt, Thomas fällt vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, lieber Thomas, du täuschst dich ein bisschen, das ist, ich bin der nette Rabbi, der viel weiß über die Bibel, sondern Jesus akzeptiert Anbetung. Selig bist du, Thomas, oder du glaubst, weil du gesehen hast, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.